SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Mai 1953. Die erste Reißbrettstadt der DDR erhält den Namen Stalinstadt.
Dort, wo ich noch vor 4 Jahren durch die märkische Landschaft mit ihren verkrüppelten Kiefern wanderte, wo die Räder der Ackerwagen der Bauern tief in den feinen Sand versanken, wo nur das Krächzen der Krähen die Stille des Waldes störte, dort, wo die sanften Hügel der Diloer Berge sich erheben und das Wasser des Oder-Spree-Kanals bei Fürstenberg sich mit der Oder vereint, dort steht heute unsere Stalinstadt. Haben Tausende von Kiefern den stählernen Leibern der Hochöfen des Eisenhüttenkombinates J.W. Stalin Platz machen müssen.
Pathos gehörte dazu und Musik, die Aufbruch verkündete. Ein Aufbruch in eine neue, bessere Zeit, der 1950 Gestalt annahm.
Um Schönfließ bei Fürstenberg erstrecken sich heute Wälder und Wiesen. Aber in wenigen Wochen wird dieses Gebiet an der Einmündung des Oder-Spree-Kanals in die Oder ein großer Bauplatz sein.
Wir berichten vom größten Projekt des 5-Jahr-Planes, vom Aufbau des Hüttenkombinats Ost.
Eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Zwei junge Frauen mit Kopftüchern lächeln fröhlich in die Kamera. Sie haben einen Kiefernstamm auf ein Gestell gelegt, halten ihn fest in ihren Händen. Eine dritte Frau, nur von hinten zu sehen, müht sich mit einer Säge.
Bei Fürstenberg an der Oder, in einem Kiefernwäldchen inmitten der märkischen Heide, begann gestern der Aufbau.
Unser Reporter war dabei. Industrieminister Fritz Selbmann, der den ersten Baum fällte, würdigte dieses große Vorhaben in seiner Rede vor den Arbeitern, den FDJ-Gruppen und der Bevölkerung.
4 Wochen sind seit dem 3. Parteitag der SED verstrichen. Dort war der erste 5-Jahres-Plan beschlossen worden und Präsident Wilhelm Pieck hatte in seiner Schlussrede Großes versprochen.
Wir werden unsere Heimat in ein Bollwerk des Friedens und der Demokratie verwandeln. Die Verbesserung der Lebensbedingungen unseres Volkes.
Von einem weltbedeutenden Aufbruch spricht er. Und das in einer Zeit, in der in Deutschland in Ost wie West immer noch Mangel herrscht. Hier und jetzt soll er behoben werden. Und das wird er, verspricht der Industrieminister.
Da gab es Menschen, die glaubten, nun, das ist doch etwas reichlich Fantasie, was die SED da vorschlägt. Und es gab viele Menschen, die glaubten, nun, es wird wahrscheinlich viele Monate, vielleicht Jahre dauern, bis man beginnen kann, diese großen Pläne zu realisieren. Nun, heute sind erst 4 Wochen seit dem Parteitag der SED verflossen. Und wir beginnen heute schon mit dem größten und entscheidenden Objekt des 5-Jahr-Plans, mit dem Aufbau des Hüttenkombinats Ost.
Es gibt viel zu tun. Nicht nur roden, auch Straßen, Brücken, Schienen bauen, den Hafen vergrößern und natürlich das Hüttenwerk errichten. Stolz gibt der Leiter vor Ort, Herr Scholz, dem DDR-Rundfunk Auskunft.
Wir haben jetzt die ersten 100 Mann auf der Baustelle. In Kürze werden es 1500 Menschen sein, die auf der Baustelle arbeiten werden. Zu diesem Zweck werden wir eine ganze Bauarbeiterstadt hier errichten.
Aufbruchsgeist, Hoffnung und inszenierte Begeisterung. Nur knapp 50 Arbeitskräfte, die tags zuvor noch per Annonce oder Handschlag angeworben wurden, lauschen den Worten des angereisten Ministers. Aber das bekommt keiner zu sehen oder zu hören.
Sie hörten den ersten Bericht vom Aufbau des Hüttenkombinats Ost.
Wir haben das Werk in die Heide gesetzt. Mit Hacker und Spaten ging's los. Und was daraus wurde, das seht ihr ja jetzt. Das Wort EKO schreibt man groß.
Die DDR-Industrie braucht Stahl. Überlebenswichtig ist er für den jungen Staat und natürlich etwas ganz anderes als westdeutscher Stahl. Alles ist damals ideologisch aufgeladen. Aus sowjetischem Erz und polnischem Koks soll an der deutsch-polnischen Friedensgrenze Friedensstahl verhüttet werden.
Heute also sind die Arbeiten so weit vorangeschritten, dass die Betriebsleitung des Eisenhüttenkombinates Ost im Namen der Arbeiterinnen und Arbeiter Briefe hinausschicken konnte, in denen ein schlichtes Stück weißes Papier liegt mit der Aufschrift Einladung zur feierlichen Inbetriebnahme des Hochofens 1 am Mittwoch, dem 19. September vormittags.
Live ist der Rundfunk dabei, als ein gutes Jahr später tatsächlich der erste Hochofen steht. Auf der Ehrentribüne drängelt sich die Prominenz vor einer vieltausendköpfigen Menschenschar, wie der Reporter berichtet. Lachend winkt Ministerpräsident Otto Grotewohl nach allen Seiten. Unsere Arbeit dient der Einheit Deutschlands und dem Frieden, ist auf rotem Grund zu lesen. Und nach etlichen Reden wird unter den Klängen der Nationalhymne eine Fackel zum Hochofen getragen.
Es ist die Flamme der Begeisterung und die Flamme der Liebe, die in diesen Sekunden zum Hochofen getragen wird. Der Liebe zu dem Werk, an dem sie gearbeitet haben, Tage und Wochen hindurch. Der junge Pionier hat die flammende Fackel in das Abstichloch des Hochofens hineingesteckt. Und nun lodert es in ihm, nun brennt es in ihm, dass er vorgewärmt wird.
Es brennt, tatsächlich. Nur ist es nicht der Ofen, der dort qualmt. Noch ist er nicht funktionsfähig. Der Rauch, den alle bejubeln, kommt aus einem Fass schwarzen Heizöls, das in dem Hochofen aufgestellt wurde. Nur eine kleine Nebensächlichkeit und nicht der Rede wert für den Reporter des Neuen Deutschlands, der zwei Tage später begeistert schreibt:
Aus dem Roheisen wird Stahl. Aus dem Stahl werden Pflüge, und die schaffen Brot. Wenn du dort in westliche Richtung blicken könntest, dann würdest du andere Hochöfen sehen. Diese Hochöfen schmelzen Eisen, das einmal Menschen töten soll. Nur weil der Hochofen einigen wenigen gehört, die an Kanonen mehr verdienen als an Pflügen.
Wo das morgen gebaut wird, lautet der lyrische Titel der Reportage, die nicht nur Lobeshymnen enthält, sondern auch die Aufforderung, dorthin zu gehen, um Teil des großen Friedenswerkes zu werden.
Also ich war einfach begeistert. Ich dachte, Mensch, also da müsst ihr hin.
Inge Barla ist 18, als sie vom Aufbau der neuen Stadt hört.
Da siehst du doch richtig, wie jetzt das Neue bei uns gebaut wird, wo einfach ganz von vorne angefangen wird und ganz neu. Hier gibt es dann nicht mehr so einen alten Buden und alles Mögliche und vor allen Dingen auch die Menschen. Gerade hier sind doch die besten Menschen, denn die meisten gehen doch wirklich aus Begeisterung auch her.
Die ersten Arbeiter und Arbeiterinnen leben noch in eilig gezimmerten Barackenstädten. Umsiedler aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten zumeist. Junge Menschen, im Durchschnitt 20 Jahre alt und auf der Suche nach Arbeit und Wohnungen, die überall Mangelware sind.
In Fürstenberg an der Oder entsteht für die Werktätigen des Hüttenkombinats Ost die erste sozialistische Stadt. Die Entwürfe der Architekten und die Arbeitsmethoden der Bauarbeiter gehen auf sowjetische Beispiele zurück. Jeder Stadtteil bekommt sein Kulturhaus mit Kino, Clubräumen und Schule. In jedem Stadtteil werden die Hüttenwerker sonnig und luftig wohnen. Dort werden neue, glückliche Menschen erleben, was Sozialismus ist.
Und um das zu erleben, muss Besseres her als nur Wohnbaracken und Werkshäuser, wie ursprünglich geplant. Die neue Wohnstadt soll zum Aushängeschild der jungen DDR werden und allen zeigen, wozu der Sozialismus fähig ist, was er seinen Menschen bieten kann. Keine grauen Mietskasernen, sondern schmucke Häuser mit modernen, großzügigen Wohnungen.
Unsere Wohnungen sind doch wirklich prima. Zwei schöne helle Zimmer mit großen Fenstern und eine schöne Küche mit Speisekammer, auf dem Korridor eine Besenkammer und ein schönes Bad. Also es ist wirklich eine feine Sache.
Mit allem Komfort, Uschi. Ja. Mehr kannst du dir noch gar nicht wünschen.
Du weißt, und wenn ich
schon allein deshalb, weil es viel mehr ist, als die meisten haben in Ost wie West. Wohnungen mit Bad und Heizung und dazu preisgünstig. Bis Ende 1951 werden 320 Wohnungen gebaut, aber sie genügen den Ansprüchen der Partei nicht. Walter Ulbricht findet sie zu klein und schlicht. Diese neue Stadt soll Strahlkraft entfalten, der ganzen Welt ein Beispiel sein. Und so werden die Pläne umgeschrieben. Alles wird größer und schöner und bedeutsamer.
Weiße Stadt könnte man sie auch nennen. Die Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats Ost. Die erste sozialistische in unserer Republik. Denn überall, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, wohin ich schaue, heben sich die Fassaden hell vom grau bedeckten Himmel ab. Mächtige Wohnblocks, 3 bis 4 Stockwerke hoch, umsäumend breite Straßen. Von Ferne schon leuchten uns ihre Fassaden entgegen, unterbrochen von Balkons, Loggien und Erkern. Kräftig und stolz recken sie sich in die Höhe, als ob sie sagen wollten, Vom Volk sind wir geschaffen, dem Volke gehören wir.
Ohne Lyrik und Pathos geht es nicht, wenn in diesen Jahren die neue Planstadt beschrieben wird. Und das wird sie oft in den Zeitungen und im Rundfunk. Das Krankenhaus entsteht, die Geschäfte, die Kultureinrichtungen, Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen. Alles fügt sich zu einem großen Ganzen, wird zu einer Botschaft an den Klassenfeind.
So wie hier bei uns in der DDR, so stelle ich mir vor, könnte es in unserem gesamten Deutschland sein. So wie hier alle mit vereinter Kraft arbeiten an einem besseren Leben. Genossen der SPD in Westdeutschland, so stelle ich mir vor, müsstet ihr mit uns gemeinsam diesen Weg gehen.
1953 leben bereits 2400 Menschen in der noch namenlosen Wohnstadt, für die ein stolzer Name vorgesehen ist. Karl-Marx-Stadt soll sie heißen. Doch dann, wenige Tage vor der feierlichen Benennung, die für den März geplant ist,
das Herz des Mitkämpfers und genialen Fortsetzers der Sache Lenins, des weisen Führers und Lehrers der Kommunistischen Partei und des Sowjetvolkes, Josef Vissarionowitsch Stalin, hat aufgehört zu schlagen.
Das ändert alles. Die Feierlichkeiten werden verschoben auf den 7. Mai 1953.
Der weiße Stalin, der große Baumeister des Sozialismus, lehrte uns, dass wir besondere Aufmerksamkeit richten sollen auf die Entwicklung der Städte, damit diese Städte zu wirklichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentren des Lebens werden.
Heute, vor 65 Jahren, steht Walter Ulbricht auf dem zentralen Platz der jungen Stadt, gleich neben dem Denkmal für die sowjetischen Helden.
Nur unter der Voraussetzung des Bestehens der Volksmacht ist es möglich, solche sozialistische Städte zu bauen, wie das die erste sozialistische Stadt des Eisenhüttenkombinates ist. Städte des arbeitenden Volkes, Städte, wo es keine Elendsquartiere gibt, Städte, in denen es keine kapitalistischen Ausbeuter gibt.
Und welchen anderen Namen hätte diese großartige Stadt verdient als jenen des geliebten Führers der Sowjetunion, Stalin?
Auf der mit rotem Samt drapierten Fassade der neuen Zentralschule fiel soeben langsam ein weißes Tuch und gibt jetzt die weithin leuchtenden goldenen Buchstaben frei, Stalinstadt.
8 Jahre wird die Stadt diesen Namen tragen. Auch dann noch, als in der Sowjetunion der Prozess der Entstalinisierung längst begonnen hat und Stalin nicht mehr als Held, sondern als Verbrecher gilt. 1961 wird auch die Stadt an der Oder still und leise in Eisenhüttenstadt umbenannt.
Über Nacht verschwanden alle Schilder Stalinstadt und auf einmal wurde Eisenhüttenstadt. Man durfte nicht mehr Stalinstadt sagen. Das war jetzt Eisenhüttenstadt.
Eine Stadt, die weiter wächst, deren Bevölkerung auf 53.000 Bewohner ansteigt. Immer neue Wohnkomplexe entstehen, zunehmend einfacher, schneller und vor allem billiger gebaut als in den euphorischen Anfangsjahren. Das Geld fehlt, auch um die ersten Wohnkomplexe in Schuss zu halten, obwohl sie noch zu DDR-Zeiten als Flächendenkmal unter Schutz gestellt werden. Renoviert werden sie erst nach der Wende, nachdem mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Stadt an der Oder verlässt, weil das Stahlwerk gesund geschrumpft wird. Aus der Stadt der Jungen ist eine Stadt der Alten geworden. Aber wie die heutigen Kommunalpolitiker behaupten, eine Stadt mit Potenzial. Auch dank dieser ersten Wohnkomplexe, für die heute wieder gilt, was damals 1953 schon galt.
Die Wohnhäuser, die sind doch dermaßen schön, wie wir sie noch nie zuvor hatten.
Im Zeitzeichen erinnerte Veronika Bock an die erste Reißbrettstadt der DDR, die am 7. Mai 1953 den Namen Stalinstadt erhielt. Zeitzeichen morgen über den Rotkreuzgründer Henri Dunant.